Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Ist die Finanzierung in der Krise? 2023 habe ich Dennis Glatzel von Hertha & Co. diese Frage gestellt. Und es war damals schon klar, infolge der volatilen Lage ist das Thema Finanzierung wirklich deutlich komplexer geworden. Jetzt sind nochmal 3 Jahre vergangen und weder die Weltwirtschaft noch deutsche Industrie haben sich signifikant erholt. Wie auch, fragt man sich, man hat ja so ein bisschen dieses New Normal der Dauerkrise. Und da interessiert es natürlich, wie sich die Finanzierer 26 präsentieren. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist, strukturiert die Finanzierungslandschaft sich neu? Wer den Mittelstand stützt? Und natürlich habe ich Dennis Glatzel wieder hier. Er ist mein Co-Gastgeber auch heute, Senior Managing Director bei Hertha & Co. Und er bringt mehr als 20 Jahre Finanzierungserfahrung mit. Dennis, erstmal schön, dass du dir erneut die Zeit nimmst.
Freut mich wieder hier zu sein. Und es ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt für ein Update, weil sich im Markt wirklich sehr viel getan hat.
Ja, dann erzähl doch direkt mal, wer finanziert aktuell den Mittelstand?
Im Kern sind das nach wie vor Banken, also Großbanken, Landesbanken, aber auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Bei Large-Cap-Transaktionen sehen wir zusätzlich noch die großen internationalen Banken mit angeschlossenen Investmentbanken. Vom Grundsatz her ist aber der Finanzierungsmix breiter geworden. Debtfonds, Leasing, Factoring, Asset-Based Lending, je nach Situation können diese Instrumente eine große Rolle spielen. Und die Frage ist dann aus meiner Sicht weniger, wer finanziert den Mittelstand, sondern eher welcher Kapitalgeber und welches Instrument passt zu welchem Case.
Na gut, da gucken wir später im Detail nochmal drauf. Würdest du sagen, ist es eher ein Kreditgeber oder eher ein Kreditnehmermarkt aktuell?
Auch das hängt vom Credit ab. Also gute Unternehmen haben nach wie vor einen sehr guten Zugang zu Kapital und zu Finanzierung. Für Unternehmen mit schwacher Profitabilität oder schwierigen Branchen ist es aber klar ein Kreditgebermarkt.
Was man aber ja auf jeden Fall sagen kann, einige Banken ziehen sich ganz spürbar aus der Mittelstandsfinanzierung zurück. Gibt es auch welche, die das ganz offiziell machen, Santander beispielsweise. Ist das zu spüren?
Ja, punktuell schon. Also wenn einzelne Banken ihr Mittelstandsgeschäft reduzieren, dann kann man das schon merken. Und das verringert definitiv den Wettbewerb in bestimmten Segmenten. Das heißt aber nicht, dass der Markt als Ganzes nicht mehr funktioniert. Es ist vielmehr wichtiger zu wissen, welche Banken kommen für welchen Sektor in Frage, welche Ticket-Size, welches Risikoprofil mögen diese Häuser. Allerdings ist aus meiner Sicht davon auszugehen, dass beispielsweise durch den Merger oder die Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit da schon erheblich Bewegung in den Markt kommen wird und dass einige Unternehmen auf der Basis dann grundsätzlich ihre Finanzierung auch überdenken werden müssen.
Wie ist es denn heute in Sachen Refinanzierung? Kommt es zu Schwierigkeiten, wenn sich da eine Bank rausziehen will?
Das kann zu Schwierigkeiten kommen, also insbesondere wenn die Bank einen großen Anteil an einem Clubdeal hat oder eine Leadbank im Konsortium ist. Dann ist das ein Thema. Dann kommt es auch auf die Kommunikation an. Die anderen Banken werden dann natürlich fragen, warum ist das so? Warum ziehen die sich zurück? Sehen die vielleicht was, was wir nicht sehen? Und da muss man aufpassen, dass es da keinen Dominoeffekt gibt. Also wichtig ist es in dem Fall dann, einen strukturierten Prozess zu führen, sich Alternativen zu überlegen, auch alternative Finanzierungsinstrumente in Betracht zu ziehen. Vielleicht ist der Konsortialkredit dann auch gar nicht mehr das richtige Instrument in der Situation. Und da muss man wirklich frühzeitig dann mit dem Management ins Eingemachte gehen und ja überlegen, wie ist ein Plan B und wie wollen wir hier vorgehen.
Wir haben jetzt so einen ersten Überflug gemacht, gehen gleich in Details, um diesen Überflug einmal zu beenden. Vor 3 Jahren habe ich dich gefragt, ist die Finanzierung in der Krise? Wie ist die Antwort heute?
Nach wie vor nein. Also wir haben keine flächendeckende Krise, aber der Markt ist definitiv anspruchsvoller geworden. Und zwar noch anspruchsvoller, als er vor 3 Jahren schon war. Das heißt, Refinanzierungen laufen nicht mehr einfach durch. Gute Unternehmen bekommen zwar einfach Finanzierung, aber sobald das Geschäftsmodell etwas unklar ist, die Verschuldung hoch ist oder die Branche als schwierig angesehen wird, kann es holprig werden. Und da ist eine gute und frühzeitige Vorbereitung enorm wichtig geworden.
Dann lass uns mal ein bisschen die einzelnen Seiten angucken. Gehen wir mal zu den Geldgebern. Inwieweit haben die sich denn an den neuen Status quo gewöhnt? Also Welche Konsequenzen ziehen die Banken aus der ja doch anhaltend etwas schwierigeren wirtschaftlichen Lage? Wir hören es schon, dass Unternehmen auch über Zurückhaltung klagen.
Das ist so. Also Banken haben sich an die Volatilität gewöhnt. Und das heißt aber nicht, dass sie risikofreudiger geworden sind. Am Ende haben die Fragen zugenommen. Das heißt, die Banken hinterfragen die Planung, wollen viel mehr Detailtiefe sehen, hinterfragen den Auftragsbestand, rechnen Downside Cases und Finanzierung bekommt man. Aber es geht ja nicht nur um das Volumen der Finanzierung, es geht ja auch um die Flexibilität, die ein Unternehmen hat. Und das sind Themen, da muss man härter für kämpfen, um da bestimmte Sachverhalte oder flexible Bedingungen auch durchzubekommen. Und manchmal hilft es auch, über Alternativen nachzudenken. Also, dass man eben sagt, okay, wir maximieren jetzt nicht den Konsortialkredit, sondern wir holen uns noch ein weiteres Instrument hinzu, was vielleicht die Liquidität dann ein bisschen schont oder zusätzliche Liquidität generieren kann. Beispiel Factoring oder Asset-Based Lending.
Ist es dann, es sind ja mal zwei Seiten beteiligt, ist es dann auf der anderen Seite auch schon angekommen, dass man da ein bisschen anders reagieren muss oder sich anders verhalten kann? Also wie verhalten sich die CFOs in den Unternehmen gerade?
Das ist definitiv angekommen. Also CFOs sind vorsichtiger geworden. Maximierung der Verschuldung steht nicht mehr im Vordergrund. Es geht eher um Themen wie Liquidität, Headroom, Resilienz. Und CFOs wissen heute auch mehr als früher noch, dass Finanzierung ein strategisches Thema ist, also Chefsache, nicht nur ein Treasury-Prozess. Ich würde sagen, gute CFOs, die pflegen auch einen sehr guten Dialog zu ihren Banken. Da ist ein sehr, sehr enger und zeitlich auch eng getakteter Austausch. Trotzdem sehen wir nach wie vor Fälle, wo Unternehmen einfach viel zu spät starten oder mit Unterlagen in den Markt gehen, die den Anforderungen, die die Banken haben, nicht mehr genügen.
Du hast es jetzt eigentlich schon angerissen in vielen Antworten. Ich würde es trotzdem gerne nochmal auf den Punkt bringen. Wenn wir die Frage stellen, ist das Kapital knapp oder einfach nur selektiver verfügbar? Wie ist da deine Antwort? Und dann hast du ja auch schon anklingen lassen, inwieweit du die Aussage weiterhin unterschreiben kannst oder möchtest. Finanzierung ist zwar schwieriger geworden, aber sie ist nicht unmöglich.
Ja, die Aussage kann ich voll unterschreiben. Also Kapital ist grundsätzlich nicht knapp, aber die Banken gucken natürlich ganz genau, welche Kredite wollen wir geben und können wir geben und über welchen halten wir uns eher zurück. Also Banken und auch alternative Kreditgeber wie Debtfonds, die haben enormen Anlagedruck. Trotzdem ist es relativ schwierig, dieses Deployment, was die erreichen wollen, auch umzusetzen, weil sie eben sehr selektiv unterwegs sind. Und gerade bei Themen wie Transformation, hoher Verschuldung oder restrukturierten Themen oder wenn Unternehmen eben nicht gut vorbereitet in den Markt geht, dann ist es enorm schwierig, überhaupt einen Kredit zu bekommen.
Du hattest jetzt schon einiges gesagt zum Appetit der Banken und du hast auch schon angerissen, dass andere Geldgeber oder andere Bausteine eine Rolle spielen können. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Wie schaut es denn aus bei solchen Bausteinen wie Leasing oder Factoring?
Also da gibt es eine Vielzahl an Anbietern und die gucken natürlich auch anders auf das Risiko als eine Bank. Eine Bank schaut sich immer das Unternehmen als Ganzes an. Das ist auch für jede andere Art von Finanzierung wichtig, aber das steht nicht unbedingt im Vordergrund. Also im Factoring wird natürlich primär das Risiko von dem Forderungsprofil betrachtet und weniger das Risiko von dem Unternehmen, was quasi die Forderung factoren möchte. Aber am Ende des Tages, Case by Case, muss man immer schauen. Also die Finanzierer gucken in der Regel natürlich in erster Linie auf das Unternehmen und wollen wissen, wie kommt die Entschuldung denn wieder zustande. Fordern eventuell amortisierende Elemente, das heißt, sind ein bisschen konservativer, sind nicht mehr gewillt, 5 Jahre Laufzeit zu machen im Corporate-Bereich, sondern wollen vielleicht eher mal 3 Jahre und dann abwarten und gucken, wie sich das Unternehmen entwickelt. Unterm Strich heißt das, dass es besser ist, einfach mal die Landschaft ganzheitlich zu betrachten, einmal eine vernünftige Analyse zu fahren, wie ist der Bedarf, wie entwickelt sich der Bedarf über die Laufzeit, was passiert vielleicht auch, wenn die Planungen nicht so eintreten, wie erwartet und welchen Finanzierer-Mix brauchen wir denn, um für alle möglichen Eventualitäten dann auch gewappnet zu sein.
Was ist denn mit den viel diskutierten Debtfonds? Inwieweit gehen die denn auch rein?
Die gehen rein, aber die haben natürlich hohe Return-Erwartungen. Und das ist oft prohibitiv teuer. Also viele Unternehmen sagen zwar ja vom Grundsatz, wir haben nichts gegen Debtfonds. Und was wir oftmals machen, ist eben auch Dual-Track-Prozesse fahren, wo wir einfach mal Banken und Debtfonds nebeneinander stellen. Aber CFOs gucken oftmals in erster Linie auf Kosten. Und wenn wir dann über einen Margenunterschied von 3-4% sprechen, dann kommt der Debtfonds nicht in Frage. Allerdings gibt es eine ganze Reihe an Spezialfällen, wenn es schnell gehen muss, bei Akquisitionen, bei Brückenfinanzierungen und ähnlichen Themen, wo Debtfonds ja eine immer prominentere Rolle spielen und wo wir auch im Wachstum nach wie vor im Markt sehen.
Okay, lass uns mal die Finanzierungsarten ein bisschen genauer anschauen oder beziehungsweise die Fälle, die ihr seht. Was beobachtet ihr? Also wie groß ist der Anteil der Restrukturierungen? Wie schaut es aktuell aus bei Refinanzierung? Klingt das noch leicht? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick geben.
Also wir haben nach wie vor jetzt bei unserem Business-Mix als Hertha und Co. einen relativ großen Anteil an Corporate-Finanzierung. Das sind oftmals Refinanzierungen, die bedingt sind oder angetrieben sind durch Fälligkeiten der bestehenden Linien. Und da ist der Markt auch sehr intakt. Wir beraten hier ein relativ breites Feld. Also wir machen viel im Investment-Grade-Bereich. Wir machen aber auch Highly-Levered-Finanzierungen und natürlich auch ja, transformatorische Finanzierungen, CapEx-Finanzierungen. Und da gibt es ja eine Reihe an Wachstumsfeldern aktuell oder eine Reihe an Investitionsbedarfen, die Unternehmen auch haben. Gutes Beispiel ist jetzt die Deutz-FFG-Transaktion, die wir jetzt kürzlich beraten haben. Das ist eine transformatorische Akquisition, wo einfach die Story gestimmt hat, wo ein Wachstumstreiber und ein strukturelles Wachstumsfeld letztendlich angegangen wurde von der Deutz AG. Und da waren die Banken gewillt, auch substanzielle Milliardenbeträge in kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen, um so einen Case zu unterstützen.
Und gut, jetzt eure Arbeit, das habe ich ein bisschen besser verstanden. Inwieweit sind denn auch schwierige Restrukturierungsfälle zu sehen im Markt?
Das ist ein Segment, was sehr stark wächst. Also wir hatten in der Vergangenheit natürlich immer bestimmte Branchen, die da relativ stark im Fokus standen. Also Beispiel Automotive, Beispiel Retail. Und da haben wir nach wie vor die strukturellen Themen. Also Automotive, schwankende Absatzvolumina, schwierige Planbarkeit, Transformation, E-Mobilität. Alles Themen, die sich nicht einfach lösen lassen. Jetzt die letzten 1-2 Jahre kam noch Glasfaser als relativ starker Restru-Sektor hinzu. Also da haben wir auch strukturelle Themen. Wir sprechen zwar über einen attraktiven Zukunftsmarkt, aber der CapEx-Bedarf ist enorm. Die Ausbaukosten gehen durch die Decke. Die Akzeptanz von den End-Usern oder die Take-Up-Raten von den Glasfaserverträgen, die bleiben hinter den Erwartungen zurück. Also das ist auch ein Sektor, der wird uns weiter beschäftigen. Wir haben aber auch in der Breite mittlerweile immer mehr Fälle, die dann restru-nah sind oder wo auch Unternehmen in die Restrukturierung abrutschen. Das können Maschinenbauunternehmen sein, Bauunternehmen, Teile des Handels. Also das ist wirklich breit gefächert. Gibt mittlerweile in fast jeder Branche Schieflagen.
Klingt nicht gut. Lass uns mal ein bisschen positiv versuchen, einen Dreh zu bekommen. Wir haben natürlich die Situation, und das hast du ja, klang ja auch an in der Antwort vorhin, Unternehmen müssen investieren, sie müssen digitalisieren, sie müssen die Transformation schaffen. Ja? Worauf achten die Kapitalgeber bei solchen Transformationsfinanzierungen und wie gut finanzierbar sind solche Programme aktuell?
Transformation per se ist ja jetzt nicht klar abgrenzbar. Also jedes Unternehmen steckt ja irgendwann mal irgendwie in einer Transformation. Das kann Digitalisierung sein, das können irgendwelche Zukunftsinvestitionen sein. Wenn das im normalen Geschäftsbetrieb ansteht, dann wird das in der Regel auch finanziert, wenn das Unternehmen solide aufgestellt ist und nicht überschuldet ist. Also vom Grundsatzsicht da jetzt kein Thema. Es gibt natürlich diese großen übergreifenden Transformationsthemen, Beispiel Green Steel, E-Mobilität, wo wirklich Milliarden Investitionsvolumina erforderlich sind. Wo aber noch unklar ist, ist die Nachfrage langfristig überhaupt gegeben? Das heißt, diese Planung, die Unternehmen dann haben, die sind mit Fragezeichen belegt. Mhm. Da gibt es dann durchaus Themen, wo Banken sagen, okay, das ist uns jetzt zu riskant oder da glaube ich nicht dran oder ich möchte nochmal abwarten. Und von daher ist das natürlich eher schwierig.
Was mir noch einfällt in Sachen Konterpunkt zu den zunehmenden Restrukturierungen, gibt es denn auch Boomfelder, die ihr gerade seht? Also sowas wie, ich denke jetzt sofort an Verteidigung, KI.
Ja, ich hatte es gerade angesprochen. Also Deutz FFG, das ist eine transformatorische Akquisition in den Defense-Bereich. Mhm. Das ist definitiv ein Boomfeld. Also die ganze Branche profitiert von langfristig gefüllten Auftragsbüchern, die über viele Jahre abgearbeitet werden. Das sind natürlich Top-Debt-Cases, weil eine gewisse Planbarkeit gegeben ist und weil man dann den Banken eben auch belastbar nachweisen kann, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, eine Entschuldung auch zu erreichen. Es gibt natürlich auch eine Vielzahl anderer Felder, ne? Also insbesondere jetzt im Bereich Infrastruktur, KI, Rechenzentren. Das sind sehr große Themen. Infrastruktur per se ist ja auch ein Bereich, wo das Risiko tendenziell eher geringer ist, weil man eben langfristig von stabilen Revenues und idealerweise auch von vertraglich garantierten Revenues profitiert. Also das sind Themen, da sehen wir durchaus Wachstum. Haben wir ja auch Anfang des Jahres mit dem Michael Spahn einen Partner bei uns eingestellt, der sich dediziert um diesen Bereich kümmert. Und das sind auch Bereiche, wo die Banken gewillt sind zu investieren und letztendlich auch die erheblichen Volumina zur Verfügung zu stellen. Wobei die Banken da natürlich vielleicht auch schon ans Limit kommen werden. Also unsere Erwartungshaltung ist durchaus, dass wir da auch eine Verzahnung vom privaten Kapital, Equity, Mezzanin und Kredite brauchen, um diese erheblichen Volumina dann auch zu stemmen.
An der Stelle vielleicht der Hinweis, mit Michael Spahn habe ich da vor einigen Wochen dazu gesprochen. Also wen es interessiert, der kann das auch bei uns nachhören. Bleiben wir mal beim Doing, beim Konkreten. Ja, Du hattest es vorher, es klang an, die Finanzierungsprozesse dauern länger als noch vor 3 Jahren. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht alle, aber vom Grundsatz her schon, weil einfach die Fragen zugenommen haben, weil man breiter an den Markt gehen muss, um einfach auch eine Execution-Sicherheit darzustellen.
Wann muss ich dann also als Unternehmen eine Refinanzierung angehen, damit es gut laufen kann?
Also wir sagen immer, je früher, desto besser. Man sollte mindestens 12 Monate vorher ernsthaft drüber nachdenken und mit einer Vorbereitung beginnen. Wenn es komplexer wird und vielleicht auch noch andere Materialien vorbereitet werden müssen, wie eine Due Diligence, dann sogar eher 18 Monate. Wenn man konkrete Themen hat, Beispiel, dass Covenants eng werden oder man weiß, dass einzelne Kreditgeber sich verabschieden möchten und man schon ein Gefühl dafür hat, dass es nicht einfach wird, dann sollte man sogar noch früher beginnen. Also je früher man startet, desto mehr Optionen hat man. Und deswegen sollte das eigentlich sowieso ein laufender Prozess für jeden CFO sein, permanent über seine Finanzierung und Refinanzierung nachzudenken. Aber jetzt ganz konkret, also man sollte 12 Monate vorher mit der Vorbereitung weitestgehend durch sein, sodass man dann auch zeitnah in den Markt gehen kann. Eine Umsetzung dauert in der Regel im Corporate-Bereich zwischen 3 und 6 Monaten. Und die Zeit braucht man, damit es hinten dann nicht eng wird.
Kommt es denn oder seht ihr das häufiger, dass mit Banken verhandelte Finanzierungen auf der Schlussgerade noch platzen in den Gremien?
In der Breite nicht. Letztendlich machen wir ja durchgehend Market Sounding und dieses Risiko, dass hinten ein Prozess auseinanderfällt, das minimieren wir und das passiert in der Regel nicht. Was immer mal wieder passiert, ist, dass einzelne Banken dann nicht abliefern. Dass dann aus irgendwelchen Gründen im Gremium doch dagegen entschieden wird. Darauf kann man sich aber vorbereiten. Also in der Regel arbeitet man mit einer Überzeichnung oder wir arbeiten auf eine Überzeichnung hin, sodass man dann auch in der Lage ist, 1 oder 2 Banken, die nicht abliefern, zu ersetzen. Das muss man aber auch machen. Also dass man eine Finanzierung auf Kante strukturiert und jede Bank dann final auch braucht, das hilft keinem. Die Regel ist auch nicht, dass die Bank am Ende sagt, ich kann nicht, sondern es kann durchaus sein, dass ein Kredit unter Auflagen genehmigt wird. Das heißt, es kann sein, dass die Bank sagt, ja, ich bin dabei, aber der Covenant muss irgendwie einen halben Turn enger sein. Und das gilt dann für den gesamten Konsortialkredit, wenn wir jetzt im Corporate-Bereich unterwegs sind. Und wenn man das als Unternehmen nicht schlucken will, braucht man natürlich Verhandlungspower. Und das geht nur, indem man eine weitere Bank als Backup hat oder eben höhere Commitments der verbleibenden Banken eingesammelt hat, sodass man dann dem entsprechenden Haus sagen kann, wenn du den Covenant nicht mitgehen kannst, dann bist du raus.
Gut, das ist natürlich dann eine komfortable Position. Wie sehen denn die Verhandlungen mit den Finanzierern generell aus? Also wird da auch im Doing, im Durchexerzieren, in der Verhandlung mit härteren Bandagen gekämpft? Und was würdest du sagen, worauf achten die Banken jetzt aktuell besonders?
Also ich würde nicht sagen, dass es konfrontativer geworden ist, eher professioneller. Also Banken arbeiten stark datengetrieben, wollen wirklich viel, viel Detailtiefe sehen. Also Deals werden nicht mehr im Bankenbereich nicht mehr per Handshake oder beim Mittagessen gemacht, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war, sondern es ist zunehmend auf Basis von harten Fakten. Und in Bezug auf die Verhandlungen, ich glaube, es geht weniger um die 10 Basispunkte Marge, sondern es geht eher um die Flexibilität. Und natürlich will ein Unternehmer immer eine maximale Flexibilität. Auch da muss man mit Augenmaß vorgehen. Wir machen das in der Regel so, dass wir uns mit dem Management hinsetzen und dann wirklich dediziert durchgehen. Was sind die wichtigen Themen, die er braucht? Was wollen wir wirklich durchholen? Was sind die Nice-to-Haves? Und ja, wichtige Themen sind in der Regel Headroom, Kreditlaufzeiten, Baskets für Indebtedness, Spielraum für Akquisition und ähnliches. Und ja, ganz wesentlich ist auch, dass man wirklich glaubwürdig und nicht so optimistisch an die Banken geht, sondern einen belastbaren Case präsentiert. Insbesondere Managementteams haben oftmals auch eine sehr optimistische interne Planung, die auch zur Incentivierung der Vertriebsleute herangezogen wird. Gegenüber den Banken ist es oftmals besser, eine Planung zu präsentieren, die ambitioniert ist, aber auch erreicht werden kann und wo man dann am besten am Jahresende leicht drüber liegt, weil die Banken brauchen keine 15% Wachstum pro Jahr. Den reichen auch 5-6% Wachstum. Das ist immer noch sehr gut.
Besser nicht schön rechnen.
So sieht's aus, ja.
Wie ist es denn bei den Refinanzierungen? Muss ich damit rechnen, dass sich die Terms verschlechtern?
Nicht pauschal. Also wir sehen teilweise sogar einen Run auf gute Credits. Und bei kompetitiven Prozessen, wo viele Banken dabei sind, schaffen wir es in der Regel auch, eine Refinanzierung sowohl in der Flexibilität als auch kostenseitig besser zu gestalten als eine bestehende Finanzierung. Okay. Aber bei schwächeren Credits ist es genau das gegenteilige Bild. Also Banken lassen sich Risiko entsprechend bezahlen. Banken sind, ich habe da jetzt keine Zahlen für, aber Banken sind vielleicht sogar restriktiver, was ihre Ratings anbelangt, sodass wir da eine strukturelle Verschlechterung in den Tools haben. Und das schlägt dann natürlich durch auf die Margen.
Mhm. Ich glaube, es ist recht klar geworden in dem ganzen Gespräch, das wir geführt haben, dass es nicht unbedingt trivial ist und eine Finanzierung an der einen oder anderen Seite vielleicht externe Unterstützung braucht. Wann und wo könnt ihr denn beispielsweise unterstützen und wie tut ihr das?
Also wir beraten relativ breit. Also wir können eigentlich in fast allen Fällen hilfreich sein. Wir sind sowohl unterwegs bei Investment-Grade-Unternehmen als auch bei Highly-Levered-Unternehmen oder Crossover-Themen. Ich glaube, ein ganz großer Mehrwert ist immer dieser unabhängige Blick und wirklich immer die gesamte Finanziererlandschaft und alle Finanzierungsinstrumente in Betracht ziehen. Viele Unternehmen, die sprechen halt primär mit ihren Hausbanken und die Hausbanken sind auch oftmals erste Wahl, auch wenn wir beraten. Es gibt aber auch immer neue Player oder Banken ziehen sich zurück. Das muss man wissen und es gibt auch viele alternative, attraktive Angebote, sei es im Asset-Based-Bereich oder ja auch im Private-Debt-Bereich. Gerade der Private-Debt-Bereich ist ein Bereich, da haben alle schon von gehört. Aber die Unternehmen kennen in der Regel die Player nicht. Und die Private-Debt-Häuser sitzen oftmals in UK oder haben hier ein, zwei Leute on the ground, aber die haben kein flächendeckendes Coverage-Netz wie die Banken. Und da wir Kontakte zu allen Finanzierern haben und auch in vielen Situationen sehen, wie lieferfähig sind die, was wollen die wirklich machen, sind wir in der Lage, da auch einen klaren Mehrwert zu bieten und auch schnell die Parteien zueinander zu bringen.
Mhm. Wann muss ich euch denn holen, damit ihr noch unterstützen könnt?
Also es ist, glaube ich, nie zu spät, aber trotzdem ist es besser, uns frühzeitig zu kontaktieren, bevor ein Prozess gestartet wurde. Also was wir ungern machen, ist Prozesse reparieren. Also wenn ein Unternehmen den ganzen Markt abgegrast hat und nicht zum Ziel kommt und uns dann mandatiert, ist das in der Regel schwierig. Da muss man erstmal wieder aufarbeiten, was ist schiefgelaufen. Ne? Oftmals ist es einfach nur die Vorbereitung, aber man muss halt dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, da viel Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist in der Regel vermeidbar. Also besser ist es, uns vor einer Marktansprache hinzuzuziehen. Dann können wir auf Basis unserer Erfahrung den Marktangang letztendlich definieren mit dem Unternehmen und dann auch mit einer maximalen Erfolgschance an den Markt treten.
Besser früher als später. Ab welcher Größenordnung lohnt sich denn die Begleitung durch einen Debt Advisor?
Also das Unternehmen sollte schon einen Finanzierungsbedarf von einem mittleren zweistelligen Millionenbedarf also mindestens haben. Ne? Aber vom Grundsatz her ist es, glaube ich, nicht unbedingt eine Volumenfrage. Also wir sagen jetzt nicht, wir brauchen mindestens 500 Millionen, sondern aus unserer Sicht ist es eher eine Komplexitätsfrage. Und auch kleinere oder mittelgroße Unternehmen haben oftmals verschiedene Finanzierungsinstrumente oder auch schon viele bilaterale Finanzierer. Und da kann es immer sinnvoll sein, mit uns in Kontakt zu treten und einfach mal zu sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Optionen und ja, wie könnte eine solide Finanzierungsstruktur in der Zukunft aussehen.
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zum Doing. Was sollten Unternehmen denn heute vorbereiten, bevor sie überhaupt mit Banken sprechen? Und was seht ihr auch, was fehlt am häufigsten an Unterlagen?
Also das Wesentliche sind natürlich die Zahlen. Das heißt, man sollte einen Jahresabschluss haben, was ja fast alle Unternehmen haben. Noch besser eine integrierte Planung, eine vernünftige Investitionsplanung und auch eine gute Managementpräsentation. Ist oftmals auch nicht vorhanden. Also was wir in der Regel machen, wir lassen uns erstmal alles schicken, was ein Unternehmen hat. Wir gehen da vernünftig durch und gucken dann, dass wir das auch fokussiert auf die Banken darstellen. Also was ich am Anfang ansprach, eine sehr aggressive Planung, die mag für das Management gut funktionieren und für den Shareholder, ist aber nicht unbedingt das, was eine Bank erwartet. Das heißt, man muss sich wirklich auf den Stuhl des Bankers setzen oder des Kreditentscheiders und alles nochmal hinterfragen. Und dann mit Augenmaß ein vernünftiges Chancen-Risikoprofil auch in der Planung reflektieren. Und das ist oftmals das, was Unternehmen eben nicht haben oder ja auch noch nicht realisiert haben. Und das ist was, wo wir helfen können, weil wir da eben einen sehr guten Markteinblick haben.
Wie ist es denn in eurem Haus? Lehnt ihr heute auch Anfragen von Kunden wegen fehlender Umsetzungswahrscheinlichkeit ab? Beziehungsweise passiert das häufiger als früher?
Ich würde nicht sagen, häufiger als früher, aber das kann durchaus vorkommen. Das machen wir natürlich nicht gerne. Also wir versuchen immer Lösungen zu finden. Aber wenn wir jetzt sehen, dass jemand was finanzieren möchte, was nicht finanzierbar ist, dann hilft es weder ihm noch uns, damit in den Markt zu gehen. Und dann sind wir da transparent und offen. Und dann sagen wir in der Regel, unter den und den Voraussetzungen denken wir, dass das finanzierbar ist. Aber wenn du jetzt an den Markt gehst oder mit dem Informationspaket an den Markt gehst, dann wissen wir, dass du Absagen bekommen kannst und dann ist dein Name verbrannt und deswegen raten wir davon ab. Und in dem Fall würden wir dann auch kein Mandat annehmen. Ist aber durchaus ein häufiger Case, dass der erste Ansatz nicht passt und dass wir dann gemeinsam im Sparring quasi lösungsorientiert schauen, unter welchen Voraussetzungen kriegen wir denn eine Finanzierung und wie kann die aussehen.
Dass doch noch was Konstruktives zustande kommt.
Genau.
Zum Abschluss habe ich ein paar kurze Fragen mit der Bitte um auch kurze Antworten. Lass uns loslegen. Welche drei Worte beschreiben den Finanzierungsmarkt heute?
Ich würde sagen, anspruchsvoll, selektiv, aber auch intakt.
Welche Finanzierungsfrage wird euch derzeit am häufigsten gestellt?
Nach wie vor, wie ist die Marge? Was kostet mich die Finanzierung?
Was wird aus deiner Perspektive die CFOs in den kommenden 12 bis 24 Monaten am stärksten beschäftigen?
Refinanzierung in schwierigem Fahrwasser.
Und wenn du einem solchen CFO einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
Finanzierung ist Chefsache und lieber früh starten und im Zweifel einen Berater hinzuziehen.
Dann sage ich danke, das hat erstaunlich gut geklappt. Oft kriege ich sehr kurze Fragen und sehr lange Antworten, aber du hast dich hier an meine Regeln gehalten. Das finde ich natürlich sehr schön. Und insgesamt finde ich sehr schön, dass du uns mit der Zeit, die du dir heute genommen hast, nochmal einen Überblick geben konntest über einen doch weiterhin herausfordernden Finanzierungsmarkt. Ich glaube aber, es ist auch klar geworden, wenn ich eine gute Vorbereitung habe, wenn ich eine passende Unterstützung habe, die auch eine Chance bekommt, sich früh einzuarbeiten, dann lässt sich auch im aktuellen Umfeld weiterarbeiten. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Takeaway. Deswegen, Dennis, vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke für die Einladung.
Ja, und liebe Hörer, an euch erst einmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com